Schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Wir sind angelangt in Lukas Kapitel 15 und wir lesen miteinander die Verse 1 bis 7. Lukas Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr Jesus Christus, du guter Hirte, wie wunderbar, wie unaussprechlich herrlich und unfassbar gnädig und freundlich bist du uns Sündern gegenüber. Und so, Herr, haben wir uns versammelt, um dich anzubeten, um dir die Ehre zu geben. Und wir bitten dich, führe uns auch jetzt auf grüne Auen und lehre uns, dich und deine Rettung besser zu erkennen und auch dem Verlorenen in unserer Mitte nachzugehen und zu retten, was jetzt noch verloren ist. Und so wollen wir uns an dir freuen und an dein Wort. Schenk uns nun deine, ja die himmlische Freude. Dies bitten wir, Herr, zur Ehre deines Namens und zum Wohl deiner Gemeinde. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir beginnen also dieses neue Kapitel im Lukas-Evangelium und dieses 15. Kapitel enthält drei Gleichnisse, eines nach dem anderen, eine Trilogie. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Münze und das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und wir müssen verstehen, dass diese drei Gleichnisse zusammengehören und ein Ganzes bilden. Sie alle lehren uns dieselbe Wahrheit, aber von verschiedenen Blickwinkeln aus. Charles Haddon Spurgeon hat es mal so ausgedrückt, dass diese drei Gleichnisse sozusagen wie die drei Seiten einer Pyramide, nämlich der Lehre des Evangeliums, darstellen. Und seit der frühen Kirche wurden diese drei Gleichnisse tatsächlich so verstanden, dass die drei Gleichnisse die Werke des dreieinigen Gottes in der Erlösung aufzeigen. Damit ist gemeint, das erste Gleichnis von dem verlorenen Schaf zeigt das Werk des Sohnes auf, der eben der verlorenen Seele nachgeht und es findet. Sie findet. Das zweite Gleichnis soll dann das Werk des Heiligen Geistes aufzeigen, der die Verlorenen erleuchtet und sie reinigt und heiligt und findet. Und das dritte Gleichnis zeigt dann das Werk des Vaters auf, der dem verlorenen Sohn entgegenrennt und ihn willkommen heißt und ihn aufnimmt in sein Haus. Nun, ob die einzelnen Gleichnisse sich nun einer Person jeweils der Dreieinigkeit zuordnen lassen, darüber lässt sich diskutieren. Aber klar ist, dass diese drei Gleichnisse zusammengehören und eine Botschaft vermitteln. Und um zu verstehen, welche Botschaft das ist, müssen wir den Kontext beachten, warum Jesus Christus diese drei Gleichnisse sprach. Denn oftmals werden diese drei Gleichnisse völlig aus dem Zusammenhang gerissen und es ist gar nicht mehr klar, warum Christus diese Gleichnisse gesprochen hat. Also schauen wir, warum hat Christus diese drei Gleichnisse hintereinander gesprochen. Vers 1. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Also als Christus predigte, geschah etwas. Wir können sagen, eine Erweckung. Ja, nicht unter den Pharisäern und den Schriftgelehrten, da glaubte kaum einer an ihn. Aber durch die Predigt von Christus passierte etwas sehr Ungewöhnliches. Da kamen Leute, um seine Predigten zu hören, die man nicht erwartet hat. Man hätte erwartet, ja, Pharisäer und Schriftgelehrten, sozusagen die Leute aus den Synagogen, wir würden heute sagen, die treuen Kirchengänger, die wollen Predigten hören. Das hätte man erwartet. Aber hört mal, wer dort kam, wer sich näherte, Vers 1. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Achte darauf, es heißt hier nicht einige Zöllner und einige Sünder, es heißt hier alle. Das heißt, etwas Gewaltiges geschah hier, etwas, womit niemand rechnete, etwas völlig Unerwartetes. Da kamen Menschen, die normalerweise nicht in die Nähe eines Predigers kommen. Keine 10 Pferde kriegen diese Menschen in die Synagoge. Das waren Menschen, die als Heiden galten. Ja, sie waren Juden, sie lebten in Israel, aber sie waren gottlos und jeder wusste das. Sie scherten sich nicht um Gott, um den Glauben, um die Gottesverehrung. Sie hatten damit nichts zu schaffen. Diese Menschen lebten bewusst und offen in Sünde. Zöllner, das heißt Menschen, die zusammengearbeitet haben mit den gottlosen Römern. Also die den eigenen Landsleuten dann das Geld aus der Tasche gezogen hatten. Sie galten als Betrüger. Und sie ließen ihre Arbeit, all das in diesem Moment ruhen, um zu kommen und Jesus zu hören. Sie, gerade sie, aber nicht nur sie, sondern auch noch andere Sünder, alle anderen Sünder, also darunter sicher Ehebrecher und Trunkenbolde und Diebe, Leute aus der Unterwelt. Wir würden heute sagen, da kamen die Prostituierten, da kamen die Rocker, die aus den Banden und die Clanmitglieder, die Leute aus den Spielotheken kamen plötzlich herbei, die Drogendealer und die Ex-Häftlinge und die Trinker aus der Bar und so weiter, sie kamen plötzlich alle herbei. Menschen, mit denen man nicht rechnet, die eigentlich nicht kommen, um eine Predigt zu hören. So etwas hat man nicht gesehen zuvor. Und das Interessante ist, diese Leute, die kommen nicht einfach als Schaulustige, um irgendwie Wunder zu sehen. Es heißt hier explizit, sie kamen, um ihn zu hören. Sie haben verstanden, dieser Jesus, der hat Worte, die wir hören müssen. Wir müssen ganz genau zuhören, was er zu sagen hat. Welch ein Wunder. Und es gefällt dem Herrn noch, so in besonderen Zeiten das in besonderer Weise zu tun. Ich denke da gerade an die Erweckungszeit unter dem Erweckungsprediger George Whitfield, wo er auf den Feldern predigte und plötzlich kamen all die Menschen herbei, die man nicht in der Kirche sah. Und er rief ihnen zu, ich zitiere ihn, kommt her, ihr Trunkenbolde, ihr Schwörer, ihr Sabbatbrecher, ihr Ehebrecher, ihr Unzüchtigen. Kommt her, ihr Spötter, ihr Huren, ihr Diebe und ihr Mörder. Und Jesus Christus wird euch retten. Und er wird euch Ruhe geben, wenn ihr eurer Sünden müde seid. Wenn ihr mühselig und beladen seid, kommt her. Hier ist Rettung für die Allerschlimmsten. Diese Menschen kamen zu Christus und es kamen viele. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Nun, wenn man das erlebt, und vielleicht auch ein frommer Mensch ist, der sich doch wünscht, dass Gott gehorcht wird und dass man sich zu ihm bekehrt. Wenn man das erlebt, dass solche Menschen von überall herbeiströmen, um Jesus zu hören, um die Predigt von Gottes Reich zu hören, dann müssten einen doch eigentlich Freudentränen herablaufen. Man müsste sagen, welch eine Gnade für diese Menschen. Wer hätte das gedacht, dass dieser und jener kommt? Ein verlorener Sünder, die doch eigentlich hoffnungslos verloren sind und in vollständiger Gottesferne leben, dass sie plötzlich kommen und hören und umkehren und Buße tun und glauben. Diese drei Gleichnisse, die Christus hier spricht, die rufen uns förmlich eine Botschaft immer und immer wieder zu. Jesus nimmt die Sünde an. Saget dies Trostwort allen. Ein Trostwort. Alle kommen. Es müssten Freudetränen da sein, voller Dankbarkeit und Lobpreis müssten die Pharisäer und die Schriftgelehrten den Herrn preisen dafür, dass er solche Gnade hat über solche Sünder. Doch was sehen wir hier? genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erwarten würden. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünde auf und isst mit ihm. Sie murrten, also sie meckerten, sie beschwerten sich. Da war keine Freude, da war Verärgerung, da war Verachtung, da war ein Vorwurf. Wie kann dieser Jesus es wagen, sich so einzulassen mit diesen Sündern, dass sie zu ihm kommen dürfen? Und dann isst er noch mit ihm. Sie empören sich, sie murren. Sie sagen, er nimmt Sünde auf. Dieses Wort aufnehmen bedeutet in die Gemeinschaft aufnehmen. Das heißt, Jesus akzeptiert diese Menschen. Er pflegt Umgang mit ihm. Gemeinsam dann auch noch mit ihnen zu essen, ist der klarste Ausdruck dort, dass man mit jemandem vertraute Gemeinschaft pflegt, dass man jemanden aufnimmt. Die Pharisäer, dieses Wort Pharisäer bedeutet übersetzt Abgesonderte, und die Schriftgelehrten, das waren sozusagen die Separatisten. Die haben sich nicht abgegeben mit irgendwelchen Gottlosen. Sie wollten keine Gemeinschaft mit ihm haben. Sie wollten nicht mit ihnen identifiziert werden, und so murrten sie. Denn dieser nimmt Sünde auf und isst mit ihm. Und damit sagen sie, du bist nicht besser als sie. Ich glaube, es war Goethe, der einmal gesagt hat, sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Heute sagen wir, zeig mir deine Freunde, und ich sage dir, wer du bist. Ja, also du genießt die Gemeinschaft mit diesen Sündern, du musst wohl selbst einer sein. Diese Menschen sind unreine, gottlose, verlorene, von Gott verfluchte und verhasste Menschen. Es gibt für sie keine Hoffnung, aber du nimmst sie auf, und so ärgern sie sich über Christus und sie murren. Aber sie merken nicht einmal, dass sie mit ihrem Vorwurf in Wirklichkeit das Evangelium aussprechen. Ihre Verärgerung und das, was sie als Anklage gegen ihn bringen, ist das nicht das Evangelium, dass Jesus Sünder aufnimmt, in die Gemeinschaft mit ihm und mit ihnen ist? Sie hätten nicht murren sollen, sie hätten preisen sollen. Und auch wir wollen nicht murren darüber, denn das, was wir hier lesen, ist tatsächlich unsere einzige Hoffnung. Denn wenn das Jesus nicht täte, dass er Sünder aufnimmt, und dass er isst mit ihnen, dann hätten wir alle keinen Anteil an das ewige Königreich der Himmel. Keiner von uns würde hineingelassen werden. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben nicht erkannt, dass sie selber Sünder sind. Und dass sie allein darum gerettet werden können, weil Jesus Sünder aufnimmt. Wir wollen voller Dankbarkeit und Anbetung sprechen. Jesus nimmt die Sünde an. Sage doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünde an. Und wenn ein Schaf verloren ist, suchet es dein treuer Hirte. Jesus, der uns nie vergisst, suche treulich das Verirrte, das es nicht verderben kann. Jesus nimmt die Sünde an. Und genau diese Wahrheit verkündigt Christus nun durch ein Gleichnis. Eben für die Menschen, die da gerade murrten und sich verärgerten darüber, dass er Sünde annimmt. Vers 3. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Also Christus erklärt den Pharisäern und Schriftgelehrten, was er da tut. Natürlich nimmt er die Sünde auf, aber nicht, um irgendwie die Sünde und die Verlorenheit mit ihnen zu teilen und sie darin zu belassen, sondern um sie da rauszuretten, weil er ist der gute Hirte. Dazu ist er erschienen. Denn wer von ihnen, der Schafe hat, würde denn eines von seinen Schafen einfach verloren gehen lassen? Nein, man würde ihm nachgehen und man würde das Schaf suchen, bis man es findet. Also stell dir vor, du hast 100 Schafe. Und ein Hirte kennt seine Schafe. Er verbringt viel Zeit mit ihnen. Er kennt sie sogar beim Namen. Ich war vor einiger Zeit dabei, wie Schafe geschert wurden. Und der Hirte, der kannte jedes einzelne Schaf. Und er wusste, die wird es sich benehmen, wenn ich es scheren werde, wird es meckern, wird es einfach es über sich ergehen lassen. Und ein Hirte kennt seine Schafe und er weiß auch ganz genau, wie viele er hat. Er zählt sie ab, immer wieder, damit kein einziges verloren geht. Du kennst dein Schaf, du hast es lieb, du willst es nicht verlieren. Und jedes Einzelne zählt. Übrigens ist das auch so in der Gemeinde. Also wenn du nicht in der Versammlung bist und auch nur einer einziger fehlt, dann fragen wir uns, wo du bist. Und wir bitten dich als Pastoren, dass du dich meldest und dich zumindest abmeldest, dass wir wissen, ob du krank bist und wie es dir geht. Weil es geht um jeden Einzelnen. Wenn wir hier auf die grünen Auen gehen und zu frischen Wassern im Gottesdienst, dann fragen wir uns, wo auch nur ein einziges Schaf abgeblieben ist. Jeder ist wichtig. Jeder zählt für einen Hirten. Und nun stell dir vor, du bist Hirte, du hast 100 Schafe und du warst gerade durch die Wildernis auf dem Weg zu grünen Weiden und frischen Wassern und du zählst deine Schafe durch und du weißt ganz genau, eines fehlt. Du kennst das auch beim Namen. Du weißt ganz genau, welches es ist. Und du hältst sofort mit deiner Herde an und du suchst einen geeigneten, sicheren Platz und vielleicht hast du noch einen Mitarbeiter, der gerade darauf achtet und du bist voller Mitleid für deine Schafe. Und du bist voller Mitleid für dieses eine Schaf. Du weißt, es ist getrennt von dir und das bedeutet, es ist schutzlos, es ist wehrlos, es ist orientierungslos, also es ist hilflos irgendwelchen Raubtieren ausgeliefert. Es kann sich selber nicht zurechtfinden, es geht in die Irre und damit geht es sicher zugrunde. Und natürlich weißt du, dieses Schaf ist selbst schuld, dieses Schaf ist dumm, es handelt töricht. Es ist ein Selbstmordaktion. Dieses Schaf geht gedankenlos einfach ins Verderben. Aber du kannst es nicht einfach ins Verderben laufen lassen, denn es ist deins. Und so machst du dich auf. Du läufst den ganzen Weg zurück und du suchst das Schaf, du rufst nach dem Schaf, du suchst nach Spuren im Sand, du kletterst mühsam irgendeinen Berghang hinunter, du untersuchst die Felsen und Felsspalten und Schluchten und Höhlen und alles. Das Schaf könnte überall sein und du suchst stundenlang und der Schweiß läuft dir die Stirn hinunter. Du bist ganz verklebt mit Wüstenstaub und die ganzen scharfen Felskanten haben dir blutige Knie, Hände und Arme bereitet. Und du kannst eigentlich nicht mehr. Du bist erschöpft, aber du gibst nicht auf. Die Zeit vergeht, aber du suchst weiter. Du wirst nicht ruhen, ehe du dieses Schaf in deinen Armen hast. Und plötzlich hörst du ein Blöken. Du hörst dieses Geräusch und dein Herz springt vor Freude. Du denkst, das muss es sein und du überquerst vielleicht einen Felsen mühsam und da erblickst du es plötzlich, etwas von diesem weißen Fell und du siehst, dass es ist dein Schaf. Es hat sich vielleicht verheddert in einem Dornstrauch und da liegt es in der prallen Sonne und du weißt, es wäre umgekommen. Dieses dumme und törichte Schaf. Was hat es sich nur dabei gedacht, von der Herde zu laufen? Aber nein, du meckerst in dem Moment gar nicht. Du beschwerst dich gar nicht. Du siehst einfach, wie dieses Schaf da elendig verreckt wäre, hättest du es nicht gefunden. Und du umarmstest, du herztest, du freust dich nach dieser so langen, strapaziösen Suche. Endlich! Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Also du befreist dieses Schaf aus dem Dorngestrüpp und du packst es, du hebst es hoch, du legst es auf deine Schultern. Genauer gesagt, du legst es um deinen Nacken herum. Du packst die Vorder- und die Hinterbeine und du hältst es fest im Griff. Und du trägst es. Und übrigens, das ist nicht so gewesen, wie in den Kinderbüchern immer so dargestellt, dass es so ein kleines, süßes Lamm war, das du so einfach im Arm trägst. Das wird hier einfach Schaf genannt. Wir können davon ausgehen, dass das ein ausgewachsenes Schaf war. Weißt du, wie schwer so ein Schaf ist? Das ist sehr schwer zu tragen. Es wiegt etwas und du bist ja schon völlig erschöpft durch die ganze Suche und nun musst du dieses törichte Schaf, aber dennoch so geliebte Schaf, musst du auf deinem Rücken tragen, vielleicht einige Stunden lang. Aber weißt du, das Schaf ist selber nicht mehr dazu in der Lage, diesen Weg zurückzumachen. Es ist völlig kraftlos, es lag da am Boden im Staub und es ist deine Freude, es jetzt auf deine Schultern zu legen. Und die Freude, dass du es gefunden hast, gibt dir ganz neue Kraft, es heimzutragen. Und wie nahe ist dir jetzt dieses verlorene, nun gefundene Schaf? Das Schaf, das so weit entfernt war von dir, ist dir jetzt nun so ganz nah. Wie geht es dir in diesem Moment? Da wird Freude sein, herzliche Fröhlichkeit. Du dachtest, dieses Schaf wird umkommen und vielleicht wirst du es nie wiedersehen. Doch du konntest es retten Welch große Freude. Und diese Freude, die kannst du nicht für dich selbst behalten, weil wenn man sich richtig freut, ja, dann teilt man diese Freude, Vers 6. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Also die Freude des Hirten ist so groß, dass er nicht anders kann, als diese Freude zu teilen. Er ist wie so ein Krieger, der heimkommt von einer siegreichen Schlacht und er hat seine Siegestrophäe um den Hals. Und so kommt er nach Hause. Und er veranstaltet eine spontane Fete, können wir sagen, mit seinen Freunden und Nachbarn. Er ruft sie alle zusammen, denn seine Freude ist ansteckend. Er ruft aus: Freut euch mit mir, feiert mit mir. Ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Freude, wahre, herzliche Freude. Nun, wozu erzählt uns Christus diese Geschichte? Nicht einfach, um etwas zu haben, was uns für einen Moment emotional berührt. Nicht einfach, um etwas zu haben, was wir unseren Kindern mal zum Einschlafen erzählen können. Es geht um deine Seele. Es geht um das Schicksal deiner Seele. Und zwar um dein ewiges Schicksal. Um die Frage, ob du verloren bist. Oder ob der Herr Jesus Christus deine Seele gefunden hat. Und es geht um die Frage, ob du dich freuen kannst über die Rettung, die du erlebt hast und die andere erleben. Oder ob du murrst und klagst darüber, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus sagt uns, was dieses Gleichnis bedeutet. Vers 7. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein. Über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Verstehst du die geistliche Bedeutung? Er will uns zeigen, was der Herr in Wahrheit tut. Er rettet. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten konnten sich nicht darüber freuen, denn sie haben nicht verstanden, was hier passiert. Wenn der Herr einen Sünder rettet, indem er sie zu Buße leitet, das heißt, dass sie umkehren von ihren bösen, gottlosen Wegen und nun wieder in Gemeinschaft leben wollen mit Gott und Gott sie rettet, ihnen ihre Sünden vergibt und sie aufnimmt in sein ewiges Königreich der Himmel, so freut er sich über diese Rettung. So ist Freude im Himmel. Der Himmel ist erfüllt mit Jubelfreude über auch nur einen einzigen Sünder, der Buße tut. Mehr als über die 99 Gerechten, die Buße nicht nötig haben. Nun, das, was Jesus hier sagt über die 99, das kann zwei Dinge bedeuten. Zunächst einmal kann es heißen, dass die ja schon Buße getan haben, die gerecht sind durch den Glauben, dass Gott sich sehr wohl über sie freut. Aber umso mehr freut er sich, wenn ein Sünder umkehrt und zu dieser Schar der Gerechten hinzugefügt wird. Das ist so ähnlich wie wenn du Kinder hast und die sind alle gesund. Aber eines wird schwer krank und kommt fast um. Aber durch Gottes Freundlichkeit wird es noch gerettet und es wird wieder gesund. Ja, dann freust du dich über alle deine gesunden Kinder. Aber besonders wirst du dich freuen über das Kind, das todkrank war, aber nun wieder gesund ist. Nun, Christus kann mit diesen Worten aber auch eigentlich eine Kritik aussprechen an die Pharisäer, wie es an verschiedenen Stellen auch getan hat, dass sie meinen, sie seien Gerechte und hätten die Buße nicht nötig und sie gar nicht erkennen, dass sie verlorene Schafe sind. Und wie dem auch sei, die Ermahnung an die Pharisäer und Schriftgelehrten ist glasklar. Im Himmel ist Freude über einen Sünder, der Buße tut, aber hier auf Erden bei euch ist Murren und Klagen. Ihr denkt nämlich nicht himmlisch, nicht göttlich. Ihr fühlt nicht so, wie der Herr, der Schöpfer des Himmels und der Erde fühlt. Ihr fühlt und denkt irdisch und fleischlich und sündig und teuflisch. Denn es kamen Zöllner und Sünder und Gott bekehrte sie. Und es ist eine einzige Freude im Himmel. Aber ihr habt nichts von dieser Freude verstanden. Und darum müssen wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen. Denn der Grund, warum sie sich nicht freuen, ist, weil sie überhaupt nicht verstanden haben, wer Jesus Christus ist und was er tut. Sie dachten, dass er sich mit den Sündern abgibt. Das bedeutet, dass er ihre Sünde teilt. Er versteht gar nicht, dass er sie aus ihren Sünden rettet. Sie haben nicht verstanden, dass er der gute Hirte ist, der aus dem Himmel gesandt wurde, um Sünder zu retten. Und jetzt müssen wir etwas miteinander das Alte Testament studieren, um das zu verstehen. Dass Jesus Christus hier nicht bloß ein nettes Gleichnis erzählt, sondern dass er der von Gott verheißene Hirte ist, der kommen sollte, um die Verlorenen zu suchen und zu finden. Es heißt in Jesaja Kapitel 40, da geht es auch um Johannes den Täufer, der Jesus Christus angekündigt hat in der Wüste. Da heißt es ab Vers 3, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und jeder Hügel erniedrigt werden und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und jetzt hört er mal, was angekündigt wird. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird ihn sehen. Mit anderen Worten, Gott selbst wird jetzt kommen. Gott selbst wird kommen. Und dann heißt es weiter in Vers 9, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Also der Herr sagt, er selbst wird kommen, um seinem Volk ein Hirte zu sein. Er wird sich fürsorglich, liebevoll um seine Schafe kümmern. Und warum war das nötig, dass der Herr selbst erscheinen musste, als Mensch kommen musste in diese Welt als Hirte? Nun, das lesen wir in dem Propheten Hesekiel, Kapitel 34. Und da schlagt mal gerne mit mir auf, denn da wollen wir ein bisschen mehr lesen. In Hesekiel Kapitel 34. Wir müssen diese Worte verstehen, um dieses Gewicht des Gleichnisses des Herrn Jesus Christus zu begreifen, warum es nötig war, dass er kommt als Hirte. Denn hier ist die Rede von den falschen Hirten Israels. Ja, von den Pharisäern und Schriftgelehrten und so weiter, die sich nicht als gute Hirten erwiesen haben. Und darum kommt nun der Herr selbst. Hesekiel Kapitel 34, Abvers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, weissage über die Hirten Israels und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr, Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr. Die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren, und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß, so zerstreuten sie sich und irrten umher meine Schafe. Auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin und sind meine Schafe zerstreut worden, und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, für wahr. Weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe weideten, darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß sind. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Weiter Vers 15. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken, das Fette aber und das Starke werde ich austilgen. Von meinem Recht werde ich sie weiden. Und ihr, meine Herde, so spricht der Herr, siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, den Widdern und den Böcken. Weiter Vers 23. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen. Der wird sie weiden. Meinen Knecht David, gemeint ist der Herr Jesus Christus. Der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein, und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe geredet. Ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und werde die bösen Tiere aus dem Land austilgen, und in der Wüste werden sie sicher wohnen, in den Wäldern schlafen können, weiter Vers 30, und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, mit ihnen bin. Und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht der Herr. Und ihr, meine Herde, ihr Menschen seid die Herde meiner Weide. Ich aber bin euer Gott, spricht der Herr, Herr. Soweit. Natürlich kannten die Pharisäer und die Schriftgelehrten diese Worte gut. Aber sie haben nicht verstanden, dass diese Worte über sie gesprochen sind. Dass sie diese schlechten und bösen Hirten sind. Und dass die Zeit gekommen ist, dass der Herr selbst erscheint und das Verlorene sucht. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten haben nicht verstanden, dass sie verloren sind. Wie es heißt in Jesaja Kapitel 53, Vers 6, da heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Hast du gehört? Wir alle und jeder. Und so auch die Schriftgelehrten und Pharisäer. Aber sie glaubten das nicht von sich selbst. Sie dachten, sie brauchen keine Buße. Sie dachten, sie sind nicht verloren. Und die, die verloren waren, die haben sie nicht gesucht. Nein, wir alle gingen unsere eigenen Wege weg von Gott. Töricht. Ins ewige Verderben gehen, folgen unseren eigenen Gedanken und Lüsten. Wir gingen in die Irre, wir waren in der Sünde verheddert, unfähig, kraftlos, uns selbst zu befreien. Wir würden ewig verloren gehen. Die Heilige Schrift lehrt in aller Deutlichkeit, dass der Mensch, der nicht umkehrt zu Gott, in alle Ewigkeit verloren gehen wird in der Hölle. Das heißt, für immer in die äußerste Finsternis, getrennt von der Gemeinschaft mit Gott, wo nur Weinen und Zähneknirschen sein wird. Und darum heißt es in der Heiligen Schrift, dass Gott diese Welt geliebt hat. Geliebt hat, damit alle, die an den Sohn, an Jesus Christus glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das heißt, obwohl wir verdienen, weil wir töricht sind, weil wir uns entfernt haben von Gott, weil wir es selbst verschuldet haben, obwohl wir eigentlich es verdienen, in die ewige Verdammnis zu gehen, hat Jesus Christus, der gute Hirte, sich aufgemacht. Es war ihm nicht gleichgültig. Er wollte kommen, um nach uns zu suchen. Er hat diese beschwerliche Reise auf sich genommen. Es hat ihn viel Kraft gekostet. Nein, es hat ihn sogar sein eigenes Leben, sein Blut gekostet. Es heißt in dem Propheten Jesaja Kapitel 53, wenn wir weiterlesen, also wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Er machte seinen Mund nicht auf, und das Ganze... Die ganzen Verse dort in Jesaja 53 sprechen davon, dass der Hirte selbst, der Knecht des Herrn, gekommen ist, um sich durchbohren und töten und zu zerschlagen zu lassen, den Zorn Gottes um unserer Sünden willen auf sich zu nehmen. Schau mal, dass der Hirte dieses Schaf nimmt, um auf seine Schultern zu legen, in Freude, um es zu retten. Das hat den Herrn Jesus gekostet, dass er die Schuld dieses Schafes ganz auf sich nehmen musste. Er musste das Kreuz tragen. Und er tat es nicht widerwillig, sondern freudig. Was kostet es den Herrn Jesus Christus, ein Schaf freudig auf seine Schultern zu nehmen? Er musste das Kreuz auf seiner Schulter tragen. Er musste die Strafe Gottes für all unsere Sünden auf seine Schultern tragen. Er hat alles erduldet für uns. Es heißt in Lukas 19, Vers 10, Christus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 2 ab Vers 22, Christus, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe. Aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. O Christus spricht in Johannes 10, ich bin der gute Hirte, und der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ein Christus findet jedes der verlorenen Schafe und keines kann von ihm verloren gehen. In Ewigkeit. Welch eine Schande wäre es für den guten Hirten, wenn er auch nur eines seiner Schafe verliert. Unser Herr Jesus Christus, man wird ihm niemals nachsagen können, dass er auch nur ein Schaf verloren hat. Keines wird übersehen, alle werden gefunden, denn er hat seinen Preis bezahlt. Er hat den Preis bezahlt für jedes einzelne Schaf. Und so sucht er es mit Ausdauer, bis er die Zahl seiner Schafe vollgemacht hat. Jesus nimmt die Sünde an. Saget doch dies Trostwort allen, welcher von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünde an. Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Hirte. Jesus, der uns nie vergisst, suche treulich das Verirrte, das es nicht verderben kann. Jesus nimmt die Sünde an. Und so will ich dich fragen, wie steht es um deine Seele heute? Bist du noch verloren? Verloren, weil du nicht in Gemeinschaft mit diesem Jesus lebst, weil du einfach auf deinen eigenen Wegen wandelst und dieser Weg führt in die ewige Verlorenheit. Aber Jesus Christus ruft dich. Er ruft dich und er geht dir nach. Willst du verbleiben in der Verlorenheit und ewig verloren gehen? Hier ist der gute Hirte, der Retter, der Erlöser, der dir ewiges Leben schenken will, der dir alle deine Schuld vergeben will, all deine Verirrungen, dass du verloren warst. Er will dich annehmen, dich freudig auf seiner Schulter tragen, in die ewige Heimat Gottes, in das Haus Gottes. Nun, manche kommen zu uns als Gemeinde und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich gut genug bin, hier zu sein, ob ich heilig genug bin. Ich bin so schwach und so elend, so unwissend. Da gibt es so viele Verirrungen in meinem Leben. Hast du nicht gehört, dass er der gute Hirte ist? Dass er die Verlorenen willkommen heißen will, wenn sie Buße tun, wenn sie erkennen, dass sie auf verlorenem Wege sind, wenn sie zu diesem, mit diesem Hirten nun diese Beziehung haben wollen, dass er sie führt und leitet. Und lass mich damit schließen, dass diese Worte auch uns Christen gelten. Ja, der Herr Jesus hat dich gefunden, wenn du verloren warst und du ein Christ bist. Aber vergiss nicht, dass auch in deinem eigenen Leben noch so viel Verirrungen da sind und dass, wenn du auf dich selbst gestellt, du nichts anderes bist als ein verlorenes Schaf. Diese Worte aus Psalm 119 sind so wichtig. Dieser Psalm, der die ganze Zeit spricht von der Liebe zu Gottes Wort und wie der Psalmist sich, ja, wie er Zorn hat und Trauer darüber, dass man Gottes Gebote nicht hält und dass er beständig Gottes Wort vor Augen hat. Dieser Psalm, dieser wunderbare Psalm, der schließt aber mit diesen Worten. Da heißt es ab Vers 174, ich sehne mich nach deiner Rettung, Herr. Dein Gesetz ist meine Lust. Meine Seele soll leben und dich loben. Deine Bestimmungen sollen mir helfen. Und jetzt hör einmal. Ich bin umhergeirrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Ist das nicht unser Gebet? Dass bei aller Liebe, die wir haben, zu Gottes Geboten, zu ihm, zu seinem Wort, wir immer beten müssen. Ich bin umhergeirrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche deinen Knecht. Da, wo ich Wege gehe, die falsch sind, wo ich verirrt bin, Herr, suche deinen Knecht. Bring mich auf rechten Wegen. Wir sind immer darauf angewiesen, dass der Herr sich über uns erbarmt. Und wenn wir das verstanden haben, wer wir sind, nämlich verloren, und dass Christus unser Finder ist, unser Retter, unser Erlöser, unser guter Hirte, dann muss Freude entstehen. wahre himmlische Freude. Freude über Christus, den guten Hirten. Freude über die Rettung, die du dann erfährst durch Jesus Christus. Und Freude über jede einzelne Seele. Und mag diese Seele noch so ein großer Sünder sein, noch so sie so viel verachtet sein. Wir wollen uns freuen mit himmlischer Jubelfreude über jeden einzelnen Sünder, der Buße tut. Unsere Freude über die Rettung übertrifft niemals die Freude, die unser guter Hirte selbst hat. Welch eine Freude hat er? Denn es ist seine Rettung, sein Erfolg und wir sind sein. Und so möchte er uns teilhaben lassen an dieser Freude. Und er spricht uns auch heute neu zu: Freut euch mit mir! Wir wollen uns freuen. Und vielleicht bist du aber heute eher am Murren und da ist so wenig Jubel bei dir. Dann bete doch wie David im Psalm 51, Vers 14. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Erfülle mich doch wieder neu mit der Freude deines Heils. Und was dient uns jetzt besser dazu, als das Herrenmahl zu feiern? Lasst uns voller Freude sein über seine Rettung. Lasst uns diese Freude mit ihm teilen und die Freude darüber, dass er uns erlöst hat und dass du deine Geschwister sehen kannst, die er so angenommen hat. Jesus nimmt die Sünde an und wir sehen hier wieder im Herrenmahl, er ist mit ihnen. Und so lasst uns ihm Freude bereiten, indem wir Buße tun, indem wir seine Freude teilen und ihm, dem guten Hirten, der sein Leben hingegeben hat für uns, die verlorenen Schafe, dass wir ihm die Ehre geben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.